Ja, also nichts Gutes geht ohne Risiko. Das ist meine Philosophie. In diesem Fall war es einfach so, ich habe meinen Kopf befragt und ich habe meinen Bauch befragt. Und beide haben zugestimmt.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Willkommen zurück zu Teil 2 im Career Club Podcast mit Jürgen Lenz. In der letzten Folge haben wir über seinen internationalen Karriereweg gesprochen, über New York, Asien und den Ausstieg aus der Agenturwelt. Heute geht es um die Phase, in der Jürgen begann, nicht mehr nur Marken zu begleiten, sondern selbst etwas zu erschaffen. Als Director of Marketing Worldwide bei Adidas arbeitete er eng mit der Familie Dassler zusammen und traf zentrale Entscheidungen, die den internationalen Sportmarkt prägten. In den 90er Jahren entwickelte er mit einem Partner das Vermarktungskonzept für die UEFA Champions League. Ein Format, das zur globalen Marke wurde und den Vereinsfußball bis heute verändert. Wir sprechen über Vision, Verantwortung und wirtschaftlichen Mut und darüber, wie aus einer Idee Realität wird. Jürgen erzählt von unternehmerischen Entscheidungen, die Mut erforderten und von Rückschlägen, die ihn geprägt haben. Willkommen zurück, lieber Jürgen. Schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch.
Wo wollen wir anfangen? Du bist als Director of Marketing bei Adidas eingestiegen. Wie hast du diesen Wechsel vom Agenturleben bei McCann Erickson dann zu Adidas erlebt?
Ja, also das Label Kulturschock, es wäre passend, weil ich bin ja von einem international tätigen, weltweiten Werbeunternehmen in eine fränkische Familienfirma gewechselt.
Ja.
Und ich wurde auch von verschiedenen Seiten gewarnt, dass ich mich darauf vorbereiten sollte. Aber wie will man sich darauf vorbereiten? Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe mich dort ganz relativ schnell eingelebt.
Ja.
Obwohl ich schon ein Fremdkörper war. Erstmal als Norddeutscher, dann einer aus internationalem Milieu kommend.
Mhm. Wo waren die größten Unterschiede für dich?
Zwischen McCann und Adidas. Ja, war komplett anders. Die Entscheidungsprozesse liefen damals noch. Adi Dassler lebte noch. Ich habe Adi Dassler persönlich noch ein Jahr lang erleben dürfen. Er war in den Abläufen des Unternehmens auch schon gar nicht mehr richtig involviert. Er war in der technischen Seite. Das war er auch immer. Er war der Tüftler.
Okay.
Und dann war, was natürlich für mich, ja, wie soll ich sagen, ernüchternd war, war die Tatsache, dass der Terminus Marketing war in dem Unternehmen überhaupt nicht bekannt oder nicht gelebt und nicht verstanden. Und aufgrund dieser Tatsache hatten viele Leute unberechtigte Ängste. Was heißt das im Verhältnis zu mir? Ja, wenn da jetzt so ein Marketingdirektor kommt. Ich war ja damals außerhalb der unmittelbaren Familie der einzige Direktor im Hause. Das heißt also, ich hatte vom Status her eine Sonderstellung.
Ja.
Aber das hat für mich keine Rolle gespielt, aber für die Mitarbeiter schon. Und das habe ich auch zu spüren bekommen. Aber
zumindest am Anfang.
Zumindest am Anfang. Und ich hatte dann also die Gelegenheit, kurz nach dem Anfang mal, mich dazu zu äußern und zu sagen, also Marketing, das ist eigentlich eine Philosophie, dass der Markt einen Einfluss hat auf die Entwicklung der Produkte. Und im Grunde genommen, habe ich dann auch gesagt, im Grunde genommen war Adi Dassler der erste Marketingdirektor des Unternehmens. Denn der hat seine Produkte, besonders am Anfang die Schuhe, hat er am Sportler entwickelt. Also der war der Input vom Markt unmittelbar. Insofern ist dieses Unternehmen immer ein Marketingunternehmen gewesen, weil es hat nie ins Blaue hinein Produkte hergestellt, sondern immer am
Sportler oder
am Sportler, ja, am Objekt.
Ja.
Da haben also viele erstaunt geguckt und so. Und die Familie fand das ganz toll, dass einer das erkannt hat. Aber das war auch meine Überzeugung. Adi war so, das war seine Art, auf diese Art und Weise seine Produkte zu entwickeln und zu verbessern.
Ja.
Er war ja ständig am Verbessern. Und das ist schon, das gibt dem Unternehmen auch wirklich eine Alleinstellung. Bis zum heutigen Tag, meiner Meinung nach. Obwohl er eben nicht mehr dabei ist.
Und wie war es dann aber mit der Familie am Tisch, diese Entscheidungsprozesse? War das überhaupt so? Habt ihr an einem Tisch gesessen?
Selten, selten. Meistens war es so, die Familie hat am Tisch gesessen. Mhm. Da gab es immer die berühmten Treffen im sogenannten B-Zimmer,
ja,
in der Villa. Also die Familie lebte ja unmittelbar neben dem Büro, also neben dem Verwaltungsgebäude und der Produktion.
Ja.
Da waren sie zu Hause. Und die Besprechungen fanden im Familienkreis statt. Und dann wurden wir manchmal dazugezogen, mhm, aber meistens nicht.
Mhm.
Und wurden dann hinterher über die Entscheidung informiert und konnten uns dann zu dieser Entscheidung äußern.
War das nicht schwierig, dass der Prozess so gestaltet war?
Ja,
dass
ja.
Die Familie eigentlich dann Entschluss getroffen hat und letztendlich wurde man mehr oder weniger auch in Kenntnis gesetzt.
Ja,
einfach.
Das war nicht einfach. Das war einer der Dinge, die Schwierigkeiten verursacht haben. Da gab es andere Dinge, die nicht gut waren.
Ja.
Aber die wurden dann aber auch peu à peu geändert.
Hast du manchmal hinterfragt, ob das die richtige Entscheidung war, zu Adidas dann zu gehen?
Anfänglich ganz sicher nicht. Später bin ich dann häufiger mit Entscheidungen der Familie kollidiert. Und da habe ich auch gesehen, wie im Grunde genommen aussichtslos es ist, sich dagegen zu wehren.
Ja.
Und dann war ich schon etwas demotiviert. Aber die kannten ihren eingefahrenen Weg. Und den Weg zu verlassen, das war nicht einfach. Aber dann fanden natürlich Prozesse statt, auf die ich auch keinen Einfluss hatte. Also erstmal starb Adi nach einem Jahr. Das war für mich traurig, aber war kein weiterer Einfluss. Danach starb die Mutter, also ich glaube 4 Jahre danach starb die Mutter. Die hatte das Heft in die Hand genommen.
Mhm.
Und das war schon einschneidender, weil die hatte ihre Finger im Geschäft.
Überall.
Überall, mhm, überall. Das war schwieriger. Und dann habe ich aber auch, ich habe ja nach 6 Jahren Adidas verlassen. Und da lebte Käthe noch, aber kurz darauf starb sie. Dann haben ja die anderen Familienmitglieder die Führung des Unternehmens übernommen.
Ja.
In Herzogenaurach. Aber es gab immer den Sohn, Horst Dassler.
Ja.
Der Älteste.
Ja.
Und den hatte man ja in den 60er Jahren nach Frankreich geschickt.
Ja.
Und er hat dort Adidas France gegründet und sehr erfolgreich gemacht. Also das war so erfolgreich, dass die Franzosen inklusive dem damaligen Ministerpräsidenten überrascht waren, dass Adidas gar kein französisches Unternehmen mehr.
Wie hat er das geschafft?
Ja, der hat eine Identität geschafft. Das war einmalig.
Also er verstand Marketing?
Der verstand Marketing.
Hattest du einen direkten Austausch auch mit ihm?
Ja, dann er wurde mein Chef.
Okay.
Also nachdem die Mutter starb,
ja,
wurde, also es war so, vorher war da ein Konflikt. Jeder kennt den Konflikt Puma-Adidas.
Ja.
Aber es gab auch einen Konflikt innerhalb Adidas. Zwischen Adidas France und Adidas Deutschland. Und Adidas Deutschland war eigentlich das internationale Headquarter. Aber Frankreich hatte seine eigenen Exportmärkte. Also es war eine gewisse Parallelität da. Wenn die besser koordiniert worden wäre, sondern nicht mit persönlichen Eitelkeiten zu Kämpfen geführt hätten, die unnötig waren, dann wäre das Unternehmen meiner Meinung nach noch viel erfolgreicher gewesen. Also man hat damals, zu meiner Zeit, wurde eine Seite gegen die andere Seite häufig ausgespielt, ja. Und das war schlecht.
Weil man sich eigentlich nur gegenseitig wahrscheinlich Steine in den Weg gelegt
so,
hat.
So,
ne?
Ist es, ja. Das war schlecht. Und wie dann die Mutter starb, da war dann erstmal Unruhe im Unternehmen, in der Führung. Und dann, bis sich eine neue Führung etabliert hat. Aber dann hat sich die Familie doch besonnen und hat den Horst Dassler, den Sohn aus Frankreich, zum alleinigen Geschäftsführer für beide Unternehmensteile ernannt. Und damit wurde er auch mein Chef.
Okay.
Vorher wurde ich gewissermaßen aufgefordert, gegen ihn zu kämpfen, aber ich habe das nie gemacht. Ich habe mich nie auf das Spiel eingelassen.
Okay.
Und dann wurde er mein Chef, und das war auch ausschlaggebend für meine weitere Zukunft.
Was war, wir gehen gleich darauf ein,
ja,
was war für dich persönlich dein größter Erfolg bei Adidas?
Oh, einen großen Erfolg kann ich nennen. Also ich kann noch andere nennen, aber einen möchte ich nennen. Und das ist, dass ich eine gewisse Internationalisierung eingeführt habe, die Unternehmensdenke in meinen Bereichen, also für die ich zuständig war. Und außerdem habe ich, also die Werbung, die war vorher verstanden als Messebetreuung und Kataloge machen und da war keine Kommunikation, auch nicht notwendig.
Ja.
Aber das hat sich geändert.
Ja.
Und besonders mit der Entwicklung des Marktes und mit der Konkurrenz.
Ja.
Und das hat viel dazu beigetragen. Wie Nike stark wurde, da war ich schon nicht mehr bei Adidas. Bei den Anfängen schon, aber nicht mehr danach. Da war ich schon in die Sportmarketing-Schiene gewechselt.
Du bist ja dann zu ISL gewechselt, ja. Also die Sportvermarktungsagentur. Was hat dich dazu motiviert? Wie kam es dazu?
Ja, es kam dazu ganz eigenartig. Und zwar, ich war ja bei Adidas.
Ja.
Wir waren in Chicago bei einer Sportmesse.
Ja.
Horst Dassler war auch da.
Mhm.
Und ich bekam einen Anruf aus Nürnberg oder aus Herzogenaurach von meinem Werbeleiter. Und der eröffnete mir, dass die Werbekampagne, die wir konzipiert hatten, aber hauptsächlich war ich federführend,
ja,
dass diese Werbekampagne, die der ganzen Familie vorgeführt wurde,
ja,
und die auch genehmigt hat,
ja,
die wurde von einem Familienmitglied, wurde torpediert und wurde
im Nachgang. Es war eigentlich schon die Genehmigung und dann.
Genau, er hatte vorher gesagt, was immer ihr entscheidet, ich trage das mit.
Ja.
Das Budget und auch das Konzept. Und dann wurde mir gesagt, nein, es wird alles nicht passieren, es ist abgesagt.
Nachdem die Arbeit eigentlich schon
gemacht war. Ja, alles gelaufen war. Und ich war natürlich in Chicago gewissermaßen machtlos. Und dann habe ich mit einem Gespräch mit Horst Dassler nachgesucht. Der war aber beschäftigt und hat, komm mal in einer Stunde wieder, dann reden wir. Ich bin zu ihm gegangen und gesagt, Herr Dassler, ich kündige. Das waren meine Worte. Und da hat er gesagt, Kleinmann, langsam. Ich bin jetzt hier in einem Gespräch, komm mal in einer Stunde wieder.
Ja.
Und dann kam ich in einer Stunde wieder. Und dann hat er mir eröffnet, dass er vorhat, eine Sportmarketingagentur in der Schweiz mit dem Namen ISL zu gründen.
Ja.
Und dass er bereits meinen Kollegen Klaus Hempel,
ja,
mit dem ich dann später,
ja,
immer noch, also alles gearbeitet habe, der sollte die Führung dafür übernehmen. Das war aber strikt geheim, weil der war Marketingdirektor bei Adidas France in Frankreich. Und dann hat er mir angeboten, dass ich das zusammen mit Klaus, der damals bereits die Federführung hatte, mache.
Ja.
Und das habe ich mir dann erstmal überlegt, wie kann ich mir das vorstellen, dass das geht und so und welche Rolle soll ich genau spielen.
Ja.
Und dann bin ich aber auf ihn zugegangen und habe gesagt, ja, bin ich bereit. Da hat er gesagt, aber das müssen wir unter der Decke halten. Das darf keiner wissen,
ja,
weil die Familie würde das sofort torpedieren. Weil die Familie hat immer gedacht, in Herzogenaurach, das sind unsere Leute, und Frankreich, das sind Horsts Leute. Und ich habe sozusagen die Seiten gewechselt, indem ich da rübergegangen bin. Das war natürlich eigentlich alles Kinderkram.
Ja.
Und dann gab es eine Phase, in der ich mich zwar verbal committed hatte, wo Klaus schon anfing, ISL aufzubauen, aber das waren ungefähr 6 Monate vorher.
Okay, das heißt, du hast auch nicht gekündigt?
Ich habe nicht gekündigt, ich habe gewartet,
ja,
aber dann im darauffolgenden Februar habe ich gekündigt. Dann war also, dann wurde ich also aufgefordert, zuerst hieß es, ja, wir sprechen uns morgen.
Ja.
Und dann hieß es, nein, komm sofort ins Büro rüber und mach dein Büro frei.
Okay.
Ja, ja. Also es wurde als feindlicher Akt gesehen.
Ja, das war ja auch eine Riesenentscheidung für dich. Du warst in einem Konzern wie Adidas und da war jetzt eine neue Agentur in der Gründung. Natürlich hat dir das eine gewisse Sicherheit gegeben, dass jemand wie Horst Dassler oder Klaus Hempel auch mit da drin involviert war. Nichtsdestotrotz, ja, waren die Sicherheiten bestimmt auch in einigen Hinsichten ein bisschen begrenzter. Was hat dir eigentlich immer diese Entscheidungssicherheit auch gegeben?
Ja, also nichts Gutes geht ohne Risiko. Das ist meine Philosophie. In diesem Fall war es einfach so, ich habe meinen Kopf befragt und ich habe meinen Bauch befragt. Und beide haben zugestimmt.
Ja.
Und wenn die zustimmen, dann bin ich nie falsch gefahren.
Hast du das schon immer so gemacht?
Eigentlich immer schon. Also sich drüber nachgedacht und dann das Bauchgefühl befragt. Und
hast du seltener Leute mit involviert in Entscheidungsprozess?
Ja.
Sondern einfach nur mit dir?
Immer nur mit mir, ja. Also ich habe später meine Ehefrau auch mit involviert, aber nicht in dem Sinne, sie wusste, die Entscheidung steht schon.
Ja.
Also sehr demokratisch.
Wie ging es dann weiter? Dann warst du bei ISL.
Ja, dann fing ich an, also habe ich den Wohnort gewechselt von Herzogenaurach nach Luzern. Und dann haben Klaus und ich diese Firma aufgebaut.
Ihr kanntet euch vorher?
Doch, wir kannten uns von den Adidas-Zeiten.
Okay.
Doch.
Aber habt ihr auch eng zusammengearbeitet?
Eng nicht, weil er war ja in Frankreich und ich war in Deutschland. Aber wir haben zusammengearbeitet. Wir wussten voneinander, wir kannten einander. Wir hatten Gelegenheit, uns zu beschnüffeln. Wir haben auch gut zusammengepasst. Also das war schon von Anfang an klar.
Was war die Vision dahinter von ISL?
Die Vision war, das Sportmarketing auf eine professionelle Ebene zu heben.
Mhm.
Weil zu dem Zeitpunkt, also wir reden jetzt von 1982, 83, da war Sportmarketing das war ein Mom-and-Pops-Geschäft. Also da sind ehemalige Sportler, sind im Auftrag von irgendwelchen, entweder Vereinen oder Unternehmen, rumgelaufen und haben danach gesucht, wie können wir, die Sportseite wollte Geld haben und die Firmen, die wollten eine gute Assoziation haben mit dem Sport, um ihr Image aufzupolieren. Das waren so die Grundgedanken.
Wusstet ihr auch schon, wie ihr das Ziel erreichen?
Ja, wir hatten schon Vorstellungen. Also man muss eins überlegen, damals, diese Art der Vermarktung hat ja zu allen möglichen, ich sag mal, Blüten geführt. Da wurden ja Stadien vollgekleistert mit Werbebanden, ja, ohne dass irgendeiner nachvollziehen konnte und auch erinnert hat.
Ja.
Die Idee war ja, Markenbekanntheit zu stärken durch Präsenz im Stadion mit Fernsehübertragung. Das war der Kern des Geschäfts. Und das war also zum Teil wirklich chaotisch.
Und noch gar nicht organisiert. Und da habt ihr eigentlich auch eure Chance gesehen.
Ja, absolut.
Wie kam es dann nach ISL zu der Gründung von Team?
Ja gut, also wir haben das Geschäft bei ISL betrieben mit FIFA-Weltmeisterschaft, UEFA-Europameisterschaft und den Europapokal-Endspielen.
Mhm.
Das war alles im Rechtepaket drin. Dann hatten wir die Vermarktung der Olympischen Spiele, Leichtathletik und auch zu einem gewissen Zeitunkt Volleyball.
Ja.
Das waren alles nur Weltmeisterschaften.
Also
wir haben die großen Sportveranstaltungen vermarktet, im Wesentlichen damals mit Werbung im Stadion. Fernsehrechte waren damals noch kein aktuelles Thema, weil die Verbände hatten alle langjährige Verträge, wie zum Beispiel die FIFA, mit IBU. IBU ist ein Konsortium der europäischen nationalen Sender.
Ja.
Also zum Beispiel ARD und ZDF sind in der IBU.
Mhm.
Und das heißt, man hatte hier kaum Möglichkeiten einer echten Vermarktung, weil man war einem Monopol gegenüber ausgesetzt. Und das änderte sich dramatisch mit der Einführung der kommerziellen Sender.
Ja.
Dann gab es RTL.
Ja.
Und dann kam dazu Sat.1.
Ja.
Und auch noch Premiere. Und das hat den Markt unheimlich aufgemischt.
Und natürlich auch die Ansprechpartner und cool. Du hattest dann auf einmal irgendwie auch viel mehr Chancen.
Ja, und ich muss sagen, ja, absolut. Absolut. Auch Möglichkeiten, das besser zu verkaufen.
Ja.
Logisch, weil du mehrere Interessenten hattest.
Ja, genau.
Und damals fiel mir schon auf, also das muss man schon sagen, wenn man mit Helmut Thoma von RTL sprach, der sprach unsere Sprache, also eines Vermarkters. Wenn man mit ZDF oder ARD sprach,
war es was ganz
dann
anderes.
Sprach man mit Bürokraten, ja. Also mal krass gesagt.
Sie kannten es einfach nicht.
Die kannten es einfach nicht, die hatten auch keine, die waren einfach nicht in dem Milieu groß geworden.
Ja.
Da war häufig Unverständnis, totales Unverständnis.
Ja.
Und deswegen hat auch RTL zuerst die Rechte bekommen für die Champions League und nicht ARD oder ZDF, ja. Weil die wollten sich nicht und konnten sich nicht bewegen.
Also wie kam es dann zu Team? Warum habt ihr das nicht über die ESL gemacht, dass ihr...
Ah, na, das ist gut. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben ESL gemacht bis 2001.
Ja.
Und Horst Dassler, sozusagen unser Klaus und mein Mentor,
ja,
der starb 1987. Und dann kam es zum Verkauf von Adidas an Bernard Tapie. Das war ein damaliger Entrepreneur und der war in der Politik involviert und so weiter. Und das war auch der Zeitpunkt, wo dann Frankreich merkte, oh, das ist ja gar kein französisches Unternehmen. Das war der Zeit. Das war 1990 zum Zeitpunkt der Weltmeisterschaft in Italien. Und danach, 91, kam die Familie zu uns, vertreten durch einen der Schwiegersöhne, und eröffneten Klaus und mir, ja, also wir hätten das alles ganz schön gemacht und so weiter, aber nun würde die Familie das in die eigene Hand nehmen. Und nein, sie wollen also uns nicht verlieren, aber sie würden entscheidend mit eingreifen. Denn, und das, vielleicht weißt du das noch, oder die Hörer wissen das noch, damals wurde Adidas verkauft, das hat einen Skandal ausgelöst, weil die Wirtschaft sagte, meine Güte, so ein Unternehmen wurde für ein Ei und Butterbrot verkauft. Und das hat die Familie sehr getroffen, weil daraus natürlich auch eine gewisse Inkompetenz abgeleitet wurde. Und das wollten sie zurechtsetzen,
ja,
indem sie jetzt ESL übernehmen, also als Führung, und wir dann sozusagen als die
ausführende
Organ. Das wurde uns aber nicht so eröffnet. Es wurde uns eröffnet, dass die Familie will sich mehr involvieren. Und da haben wir gefragt, was heißt das denn für uns?
Ja.
Ja, wir hatten das immerhin knapp 10 Jahre gemacht. Und dann sagten die da, wir sind am Arbeiten eines neuen Konzeptes und darüber werden wir informiert und dann können wir weiterreden. Und das neue Konzept, also da kamen wir praktisch gar nicht mehr vor. Klaus Hempel noch ein bisschen mehr als ich, aber ich kam gar nicht mehr vor. Ich war gerade in Lillehammer wegen der Olympischen Winterspiele,
ja,
in der Vorbereitung. Und dann habe ich gesagt, du, ich komme nach Hause, wir gucken uns das genau an und dann entscheiden wir uns. Und wie ich dahin ankam, hat Klaus schon gesagt, Jürgen, für mich ist das vorbei, ich scheide aus. Und dann habe ich gesagt, lass mich das mal anschauen. Und dann, das war einmal in meinem Leben, wo ich ein bisschen Zweifel hatte. Ich hatte inzwischen Kinder, ich hatte eine Familie und die Verantwortung war natürlich
eine andere.
Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ich muss mir das in Ruhe überlegen. Und dann habe ich mich auch entschieden zu kündigen.
Weil du auch Sorge hattest, dass es dann wieder wird, wie es mal war oder auch irgendwie wieder mit dieser Reibung,
ja,
auch.
Nein, die Reibung war dann ja weg.
Nicht weniger,
Die Protagonisten waren nicht mehr da.
Mhm.
Aber nein, das hieß dann Arbeiten mit der Familie. Und das war schwierig. Und da haben wir gesagt, das tun wir uns nicht an. Und dann haben wir beide gekündigt.
Ja.
Im Januar 91.
Ja. Und habt auch im 91 dann ein Team gegründet.
Richtig, aber erst im September.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir erstmal eine Auszeit. Und haben uns, das waren gerade die Skiferien.
Ja.
Da sind wir, ich bin nach Arosa mit meinen Kindern. Klaus ist, weiß ich gar nicht mehr wohin, auch zum Skifahren. Und dann kamen wir zurück und dann haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt?
Ihr wusstet, hattet wirklich keinen Plan, wie geht's jetzt weiter?
Nix.
Aber ihr wart schon, hattet euch immer als, egal was weitergeht, wir bleiben hier zusammen irgendwie,
ja, aber wir
im
Business. Wir haben damals, haben wir als erstes überlegt, sag mal, jetzt haben wir hier die Wiedervereinigung in Deutschland.
Ja.
Da gibt's ja neue Möglichkeiten.
Ja.
Lass uns doch das mal anschauen, was wir da eventuell machen können. Denn wir haben uns nicht als jetzt Sportvermarkter per se verstanden, sondern als Marketingleute für unterschiedliche Bereiche. Und das haben wir uns angeguckt, aber wir haben natürlich immer die Schiene offen gelassen für den Sport. Und dann haben wir gesagt, bevor wir irgendwas anfangen, lass uns erstmal stilvoll verabschieden von unseren früheren Geschäftspartnern. Die fielen aus allen Wolken. Die hatten keine Ahnung, dass das passiert. Und dann haben wir gesagt, so, um das zu tun, machen wir eine Reise um die Welt, weil wir hatten Kunden in den USA, wir hatten Kunden in Japan, Korea und Europa natürlich. Und dann haben wir also eine Weltreise geplant. Die haben wir dann auch unmittelbar angetreten und sind dann überall bei unseren ehemaligen Partnern, sei es im Business-Umfeld oder auch im Sportumfeld,
ja,
haben wir dann besucht und erklärt, warum wir jetzt ausscheiden.
Die Partner, die ihr hattet, nur noch mal zum Verständnis, das waren Fernsehsender, Radiosender?
Nur Industrieunternehmen. Wir haben ja nur vermarktet die Werbung im Stadion.
Okay, da ging es noch nicht um Fernsehwerbung,
nein,
sondern es ging rein um die Stadionwerbung.
Richtig.
Und die habt ihr organisiert.
Ja.
Da war viel mehr Chaos, da habt ihr ein bisschen Ordnung reingebracht und
ja,
habt es auch.
Ja, also richtig. Wir haben die Anzahl der Werbetreibenden erstmal begrenzt.
Ja.
Und wir hatten also als Werbetreibende viele Japaner, Canon, Fuji und so weiter. Und auch eben Amerikaner. Das habe ich mir immer damit erklärt. Die haben frühzeitig verstanden, dass über die Werbeausstrahlung ganz Europa abgedeckt wird. Die müssen nicht mit jedem Land sich einen Partner suchen und dann einen Einzelvertrag machen,
ja,
sondern sie konnten einen Vertrag mit uns machen und haben dann, wir haben den Vertrag mit FIFA oder UEFA gehabt,
ja,
und wir haben dann die Rechte umsetzen können, ohne viel Brumborium. Und das haben die besser verstanden als die Europäer. Die Europäer waren da eher zurückhaltend.
War immer mehr Klärungsbedarf wahrscheinlich,
ja,
im Vorfeld,
ja,
auch dann nötig.
Ja. Und die hatten auch natürlich Hoheit. Die hatten keine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Unternehmen wie Coca-Cola oder Canon, die hatten eine weltweite Verantwortung innerhalb der Firma. Der konnte entscheiden, weltweit. Und das gab es in Europa nicht. Da konnte man entscheiden, noch nicht mal europaweit. Der Franzose für Frankreich, der Deutsche für Deutschland. Und damit haben wir auch mit diesem System haben wir aufgebrochen.
Und dann hast du 91 im September dann mit...
Da haben wir die erste Firma gegründet. Wir mussten in dieser Zeit natürlich einem... Daran kann ich mich kaum erinnern, weil wir waren so viel unterwegs und so wenig Schlaf und ständig im Flugzeug.
Also in der Zeit, als ihr euch dann von den Kunden noch verabschiedet habt,
ja,
oder als dann...
Ja, also danach. Das haben wir in einem Monat gemacht.
Okay.
Dann gab es aber noch ein Schlüsselerlebnis. Das war eine wichtige Sache. Wir waren dabei, uns zu verabschieden. Und
ja,
Klaus Hempel,
ja,
rief Lennart Johansen an. Das war der damalige Präsident, mit dem wir ein sehr gutes Verhältnis hatten. Und mit seinem Generalsekretär. Beide sind heute leider schon verstorben. Aber damals hatten wir ein sehr gutes Verhältnis, weil wir haben schon mit denen gearbeitet.
Ja.
Und Klaus sagte dann, Lennart, wir würden gerne dich zum Abendessen einladen in Zürich im Dolder Hotel, wenn du das nächste Mal in Zürich bist. Der war ja ständig wegen FIFA und UEFA-Angelegenheiten in der Schweiz.
Ja.
For a farewell dinner. Und dann war eine Stille am anderen Ende. Und dann sagte er, oh, well, I happily accept your invitation. But let's not call it a farewell dinner, let's call it a kick-off dinner.
Oh, also hat er komplett was.
Der hatte was im Hinterkopf.
Der hatte, logisch, ja.
Ja, der hatte was, aber wir wussten nicht, was es ist, ganz ehrlich gesagt. Wir hatten keine Ahnung. Und dann kam das Essen zustande und dann haben die uns erklärt, Gerd Aigner und Lennart John, die haben uns erklärt, was sie vorhaben mit dem Europapokal der Landesmeister.
Der wurde ja damit auch komplett neu gedacht,
das so
mit
ist
der Champions League.
Und das,
diese Idee war?
Das war UEFA. Also okay, die sportliche Idee dafür, die Gruppenphase zu machen, das war
ja
UEFA.
Ja.
Denn die Vereine verlangten, dass man mehr Spiele hat und damit eben auch mehr Einnahmen,
mhm,
als das im anderen K.O.-System. Die wussten ja nicht, werden wir beim nächsten Mal rausgekegelt,
ja,
dann hatten sie null Einnahmen.
Ja.
Ja?
Ja,
denn die lebten damals noch stark von den Tickets und natürlich auch schon ein bisschen von den Fernsehgeldern, aber
noch, das war noch
ganz
in
klein,
Kinder.
Ja. Mhm. So, und ja, dann haben sie uns das alles genau erklärt.
Ja.
Und dann haben wir beide hinterher auf dem Rückweg von Zürich nach Luzern haben wir gesagt, wow, das ist eine gigantische Sache.
Also sie haben euch das erklärt und haben euch auch damit die Möglichkeit eingeräumt, dann die Vermarktung dafür.
Ja, die haben gesagt, also pass mal auf, dieses Konzept, das können wir, das machen wir, das ist unsere sportliche Seite.
Ja.
Aber das ganze Konzept auf der sportlichen Seite ist wertlos, wenn es nicht mehr Einkommen generiert, als es bisher generiert hat.
Ja.
Ja, das war die Frage, den Wettbewerb wertmäßig zu verkaufen, hochwertig zu verkaufen. Und da musste ein Konzept her, das diesen Wert generiert hat.
Ja. Ich habe gelesen, dass bei den ersten zwei Spielzeiten UEFA eine finanzielle Garantie verlangt hat.
Richtig.
Von 150 Millionen Schweizer Franken, wenn ich nicht ganz falsch liege.
Nee, du lügst sehr nah am richtigen.
Okay.
151.
Okay. Wie seid ihr dann mit so einem hohen Risiko überhaupt dann umgegangen? Habt ihr euch dann gefragt, okay, wie sollen wir das stemmen? Wie habt ihr Investoren gewonnen?
Erstmal haben wir auf unserem Bankkonto nachgeguckt.
Ja.
Aber da haben wir gesehen, das haben wir nicht.
So, ja.
Das reicht bei weitem nicht. Und dann wussten wir, wir brauchen Hilfe von außen.
Mhm.
Und dann haben wir angefangen mit Banken. Und das war aber ziemlich schnell zu Ende, weil die sagten, was sind denn die Sicherheiten? Und die konnten wir nicht bieten. Heute ist das anders. Aber damals haben Banken in sowas nicht investiert oder sich engagiert. Und dann haben wir verschiedene uns bekannte Geschäftsleute. Ich bin zum Beispiel zusammen mit Klaus nach New York zu dem Chef von Interpublic geflogen.
Ja.
Interpublic ist da zu dem Zeitpunkt schon der Inhaber von McCann Erickson. Also
ja.
Ich bin zu meinem alten Arbeitgeber zurück.
Ja.
Und der war sehr interessiert, das zu machen, aber das war damals die Zeit nach der Wende. Und das Board von McCann, also von Interpublic, die waren interessiert zu investieren im Osten Europas. Und sich auf sowas einzulassen, da war das Board nicht willens.
Ja.
Die haben gesagt, da machen wir lieber Investitionen in Polen, in Tschechoslowakei, etc., etc. Und damit sind wir rausgefallen, wenn du so willst. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir weiter gesucht.
Hm.
Und dann ist Klaus durch einen ehemaligen Studienkollegen aufmerksam geworden, dass der bei eins von den großen Unternehmen in der Unternehmensberatung,
ja,
ich glaube, es war Preiswaterhouse, und den hat er kontaktiert und der hat ihm das geäußert, was wir suchen.
Hm.
Und da hat er gesagt, ja, wir selber können das nicht, aber in Hamburg sitzt ein Rechtsanwalt. Und den solltet ihr mal ansprechen. Der hat gute Kontakte in die Finanzwelt.
Mhm.
Und dann haben wir den angerufen. Und das war Michael Lichtenauer, mit dem heute noch ein sehr guter Kontakt besteht.
Ja.
Der auch bei meinem Geburtstag war. Mhm. Zu denen sind wir gegangen. Und der hat gesagt, oh ja, ich habe noch einen Kollegen, den würde ich gerne mitbringen. Dann können wir mal darüber sprechen.
Ja.
Und dann war das gerade das Wimbledon-Finale mit Boris Becker und Stich.
Mhm.
Und da haben sie eingeladen. Und dann haben wir dort nebenbei denen erklärt, was unser Konzept ist und was wir vorhaben.
Ja.
Und dass wir dazu eben Finanzierung benötigen.
Ja.
Und dann hat Michael Lichtenauer uns gesagt, ja, lass mich mal nachdenken. Und dann kam er zurück und sagt, also ich hatte verschiedene Möglichkeiten, aber lass uns mal beginnen mit Arndt Oetker in Köln. Und dann haben wir gesagt, ja gut, was sollen wir machen? Ja, präsentiert euer Konzept. Und dann sind wir hin nach Köln.
Ja.
Und dann haben wir das Konzept präsentiert.
Wie habt ihr das gemacht? Wie war der Pitch? Das muss ich mal ganz kurz wissen.
Ja, also damals war es dann natürlich noch nicht mit
digitaler Präsentation oder ähnliches.
Nix da. Nein, nein, wir hatten also Overheads.
Ja.
Interessant war noch, wir kamen dort an.
Ja.
Bei Oetker, der hatte noch seinen rechten Mann dabei. Und dann sagte er, meine Herren, bevor wir beginnen, lassen Sie mich eins sagen. Vom Sport habe ich gar keine Ahnung und vom Fußball noch weniger.
Oh.
Und meine Frau hat gesagt, lass die Finger davon haben.
Ja.
So, das war der, so,
das
so,
war der Des das war Entree.
Das war das Entree. Und dann haben wir präsentiert, mit Overheads und das ganze Konzept dargelegt. Und dann haben wir unterbrochen, haben Mittag gehabt und dann nach dem Mittag haben wir weiter präsentiert, mhm, und weitergesprochen. Und auf einmal steht der Arndt Oetker auf, reicht die Hand über den Tisch und sagt, da mache ich mit. Aber unter einer Bedingung,
ja,
wenn mein Ex-Schwiegervater Otto Wolf von Amerongen auch mitmacht. Und das war ein Glücksfall. Otto Wolf von Amrung war ein großer Sportsfreund, der war involviert im Tennis und also persönlich.
Ach, okay.
Und im Fußball.
Und den hat er, ja.
Und dann hat er gesagt, also pass mal auf, der ist jetzt am Wolfgangsee im Urlaub. Mhm. Aber ich telefoniere mit ihm und da müsst ihr da runterfahren.
Ja.
Und da müsst ihr ihm das auch präsentieren. Und wenn er zusagt, sage ich definitiv auch zu.
Dann ist das wasserdicht so.
Ja. Und es ging ja um eine Ausfallbürgschaft. Mhm. Das heißt also, die würden das garantieren, was wir nicht durch unsere eigenen Bemühungen generieren würden. Also wenn wir von den 151, 90 oder 100 generiert hätten, dann hätten die noch 51 Millionen zahlen müssen. Ja, das war das richtige Risiko.
Ja.
Ja. Und damals war Millionen noch was, war richtig Geld.
Ich muss sagen, also ich bin das immer noch sehr viel Geld.
Ja,
aber.
Ja, aber heute ist das eben anders. Und gut, also sind wir an Wolfgangsee gefahren. Wunderschön in seinem Haus da. Hat ein altes Bauernhaus. Und dann haben wir zu Mittag gegessen und dann haben wir geredet über Gott und die Welt. Und dann habe ich mal eingeworfen, also Herr Wolf, eigentlich sind wir hier, um mit Ihnen über das Konzept zu sprechen. Ja, das habe ich gelesen, machen wir.
Und dann war das schon entschieden.
Das war entschieden.
Ja. Ah, da muss euch doch, wie war das Gefühl? Also das war doch.
Das war wie zwei Sechser im Lotto. Ja, es war unglaublich. Nur, dann bekamen wir auch gleich wieder ein gewisses Fracksausen, weil natürlich wir hatten sehr enge Zeiträume.
Ja.
Ja. Und wir hatten noch nicht den Vertrag von der UEFA, dass wir das exklusiv machen können. Das hatten wir noch nicht im Sack.
War nur verbal mitgeteilt, aber die Tinte war noch nicht trocken.
So ist es. Und da wusste der Lennart Johansson schon, oh, das ist also schon auf gutem Wege.
Ja.
Ja. Denn er musste das Ganze noch unter Dach und Fach bringen. Und das war nicht so einfach. Denn,
aber mit dieser Garantie wahrscheinlich dann
ja,
schon,
das war,
ne? Das hat das Rückenwind gegeben.
Das war ein Turbo-Treiber.
Ja.
Aber es bestanden noch in der Struktur der Regularien UEFAs Hindernisse. Denn die UEFA war zwar Inhaber des Namens Europapokal der Landesmeister.
Ja.
Aber sie hatten keine Rechte den Vereinen gegenüber. Das heißt, sie mussten die Vereine überzeugen, Rechte abzutreten, sodass wir ins Stadion rein können und die Banden platzieren könnten und auch die Fernsehstationen exklusiv ihre Position zu gehen. Ohne den exklusiven Zugang zum Stadion wäre gar nichts gelaufen. Und die Vereine mussten rücktreten von ihren Rechten.
Und die musste man erstmal alle dann überzeugen.
Und die musste man überzeugen. Das hat aber UEFA letztendlich gemacht.
Ja.
Warum? Weil die haben das gesehen, was wir gesagt haben, 151 Millionen generieren.
Ja.
Da haben die gesagt, wo können wir unterschreiben?
Ja, okay.
Aber das Problem war nicht, viele der Vereine haben gar nicht realisiert, was sie für Pflichten hatten.
Der Name, das Branding mit dem Sternlogo. Und zum Beispiel auch die berühmte Hymne. Fiel das alles auch auf euch zurück?
Ja,
oder
ja.
Das habt ihr kreiert?
Natürlich. Ja, also wir haben nicht die Musik kreiert. Dafür haben wir
jemanden.
Experten.
Ja.
Aber nein. Also wir haben danach, nachdem der Vertrag unterschrieben war, da haben wir als erstes mal 9 Monate Zeit zur Umsetzung.
Ja.
Und dann haben wir am 1. Februar 92.
Ja.
Haben wir den Vertrag von der UEFA bekommen für die exklusive Vermarktung der dann schon genannten Champions League.
Ja.
Aber den Namen dazu, das war Teil unseres Entwicklungskonzeptes. Die Art und Weise, wie wir das vermarkten wollen, ebenfalls.
Ja.
Und eben auch das Geld, was wir damit generieren wollen.
Wie seid ihr auf diese Ideen gekommen? Kam das wirklich im Gespräch, also ihr zwei, oder habt ihr euch Leute noch dazu geholt?
Nein, das waren wir beide. Mhm. Aber wir hatten natürlich 10 Jahre ISL-Erfahrung hinter uns.
Ja.
Und auch vorher schon mit Adidas. Also wir wussten, wie es funktioniert und wo der Hase hinläuft und was die Probleme waren.
Ja.
Ja, also da hatten wir am wenigsten Probleme, da dann ein schlüssiges Konzept daraus zu entwickeln. Im Grunde genommen, wenn du mal genau hinguckst, was haben wir gemacht? Wir haben ordnungspolitisch eingegriffen. Wir haben mit weniger Sponsoren mehr Geld generiert als vorher. Ja? Und wir haben mit den Fernsehanstalten wesentlich mehr Geld generiert. Es wurde ja vorher mit dem Vertrag mit der EBU, das war ein Bruchteil dessen, was wir hinterher generiert haben, weil wir haben mit jedem einzelnen Sender verhandelt.
Okay.
Und nicht mit einem Konsortium wie EBU.
Und das hat euch aber ja diese Möglichkeit dann auch
natürlich,
gegeben,
das,
ne?
Das
dann
hat,
auch richtig.
Das hat ein
Geschäft zu machen.
Das hat den Unterschied. Das hat den Unterschied gemacht. Ja. Das muss man ganz klar so sehen. Also wir haben 92 den Vertrag unterschrieben.
Ja.
Und dann hatten wir von dem Tag an die Verpflichtung, diese Gelder zu generieren.
Ja.
Wir hatten 9 Monate Zeit, weil im November war die Auslosung für die nächste Saison. Das heißt, die Auslosung war im September, aber der Start des Wettbewerbs war im November. Und dann sind wir also los mit unserem Konzept. Da meinte ich, was ich vorhin sagte, da sind wir in ganz Europa rumgerast. Wir sind wirklich nur unterwegs gewesen, sowohl Klaus als auch ich. Wir haben uns die Länder aufgeteilt für die Fernsehpräsentation. Die Sponsoren habe ich gemacht, da war Klaus nicht involviert. Und das haben wir dann geschafft bis November. In 9 Monaten von 0 auf 171 Millionen Schweizer Franken.
Okay, also ihr hattet sogar noch mehr Garantie, als ihr mich gefordert war.
Wir haben mehr geliefert, als wir verpflichtet waren, ja.
Wie habt ihr das eigentlich alles gleichzeitig gemanagt? Du hattest dann auch schon Familie. Wie hast du diesen Spagat überhaupt geschafft, gerade in so intensiven Zeiten?
Naja, also man muss ehrlich sein, die Familie hat natürlich etwas gelitten. Man hatte einfach nicht die Zeit. Und ich weiß noch den Ausspruch von meinem Sohn Patrick, der mal gefragt wurde von jemandem, wo ist eigentlich dein Papa? Und er sagte, mein Papa, entweder ist er im Flugzeug oder er liegt zu Hause und schläft sich aus.
Weil es einfach so intensive Zeiten
ja,
waren.
Ja, das war so intensiv, ja.
Und die Familie hat so mitgezogen. Es war irgendwie ja dann auch.
Ja. In der Tat.
Was gab es für einen Rückschlag, wo du sagst, so rückblickend war das, dass ich das geschafft habe, überwunden habe?
Muss ich jetzt überlegen. So ganz ernsthafte Rückschläge in dieser Beziehung hatte ich während der Zeit nicht. Nein. Also ich war gesund, voller Tatendrang natürlich. Und es lief ja auch gut.
Ja.
Also es ergab sich eins nach dem anderen im positiven Sinne.
Ja. Du hast ja wirklich auch sehr, sehr viel gearbeitet. Mit Sicherheit warst du auch ab und zu überarbeitet.
Ja.
Das hast du aber durch diesen Trieb wettgemacht oder?
Ja, also ich weiß selber nicht genau,
wie du das geschafft
wie ich es geschafft habe. Aber ich habe es geschafft, Klaus hat es geschafft. Aber wir waren natürlich häufig an der Grenze oder über der Grenze.
Habt ihr euch gegenseitig auch weiter motiviert,
ja,
mal den anderen?
Ja,
oder auch habt ihr da
unbedingt
zusammen auch?
Und wir mussten eine Firma aufbauen, darf es nicht verkennen. Wir hatten ja am Anfang 0 Mitarbeiter. Also ich glaube, wir sind gestartet mit 5 Mitarbeitern.
Ja.
Eine Sekretärin für Klaus, eine Sekretärin für mich, einen Rechtsberater, einen Finanzmann. Und das war's schon.
Und dann hattet ihr natürlich immer mehr To-Dos und es ging da ja durch die Decke.
Ja.
Dann kam sehr, sehr viel zusammen.
Ja. Jetzt waren es 140 Mitarbeiter.
Wann war der Moment, als ihr dann gesagt habt, jetzt haben wir es geschafft?
Ach, ja. Ich habe gedacht, jetzt haben wir es geschafft nach den ersten 2 Jahren,
ja,
wo wir neu verhandelt hatten mit der UEFA, weil die ersten 2 Jahre waren ja ein Vertrag, wo wir die Minimumgarantie stellen mussten.
Ja.
Danach hat die UEFA darauf verzichtet, weil sie waren überzeugt, das läuft. Das heißt, haben sich für uns auch die Bedingungen geändert.
Ja.
Wir haben eine kleinere Kommission bekommen, um auf gut Deutsch gesagt. Und aber wir wussten, es läuft jetzt.
Ja.
Danach war immer noch viel Arbeit, weil wir mussten immer, die nächste Periode nach den 2 Jahren war 3-Jahres-Vertrag. Und da ist dann auf 4 Jahre, glaube ich, angestiegen, wenn ich es richtig erinnere.
Und dann hattet ihr natürlich.
Dann hatten
dann
wir natürlich
so
eine gewisse
ja,
Substanz.
Ja, na, klar.
Ja, das ging dann gut.
Wie blickst du eigentlich heute mit so ein bisschen Abstand auf das, was ihr aufgebaut hast, was du auch aufgebaut hast?
Ja, also ich würde sagen, ich tue mich schwer zu sagen mit Stolz, aber es ist so. Natürlich mit Zufriedenheit, dass wir es geschafft haben, ein Produkt im Markt, ich sag's jetzt mal so, ein
ja
Produkt, das hören die Fußballliebhaber nicht so gerne,
okay,
wenn man vom Fußball als Produkt.
Müssen die kurz die Ohren zu halten.
eine Marke zu etablieren, die eine Bedeutung hat. Ich finde es immer ganz interessant, wenn ich neue Leute kennenlerne und die fragen mich, oh, und was hast du gemacht? Meine Antwort ist immer, interessieren Sie sich für Fußball? Und das sind häufig die Antworten, nein, nein, oder nur am Rande, ja, ja. Aber haben Sie denn schon mal von der Champions League gehört? Oh ja, natürlich. Und das ist der Beweis für mich, da haben wir was erreicht.
Geschafft, ja. Ja. Und er schafft auch, richtig.
Auch eine Erschaft,
ne?
Ja.
Wie war das später dann für dich, der Prozess, das Unternehmen, euer Baby zu verkaufen, loszulassen?
Ja,
Wie war das für dich persönlich und emotional auch vor allen Dingen?
Eigentlich gar nicht so extrem, wie du vielleicht denken magst. Also es war so, dass wir haben ja zuerst 80% verkauft.
Ja. Mhm.
Und dann waren wir noch involviert,
ja.
Aber nicht mehr an der vordersten Front.
Ja.
Weil dann kamen unsere Nachfolger. Die wurden alle hausgezüchtet.
Ja.
Und dann haben wir ein paar Jahre später die anderen 20% auch noch verkauft. Und nee, ich muss dir sagen, also wir wussten ja, das Produkt, ich nenne es wieder das Produkt, also die Marke war etabliert.
Ja.
Sie war stabil,
ja,
im Markt. Und das hatten wir erreicht. Und das hat uns auch sehr viel Freude gemacht. Jetzt geht es in andere Hände über. Und wir wurden dafür gut entlöhnt.
Ja.
Und damit war Friede. Ich bin schon häufig gefragt worden. Natürlich war mein Herzblut da drin.
Ja.
Aber es war auch verdammt viel harte Arbeit. Und da ist man auch froh, wenn man die los ist. Wenn das Ziel erreicht ist, dann kann man es gut loslassen. Also ich bin der Typ, es können nicht alle, aber ich bin der Typ, der dann gut loslassen kann.
Und war das von heute auf morgen so mehr oder weniger, dass du wirklich von einem vollen Arbeitstag, also nicht, dass du jetzt keinen vollen Arbeitstag hast, aber natürlich hast du jetzt nicht diese Verpflichtung, die Kundentermine die ganze Zeit wahrzunehmen, um wirklich im Business zu sein und dann zu sagen, okay, und jetzt bin ich es nicht mehr.
Es war ein Prozess und das war auch gut so. Ich sage immer, Klaus und ich, wir hatten ein Soft Landing. Wir sind langsam, aber bewusst auf die Ziellinie zugestrebt, ohne große Ruckeleien oder ohne große Probleme. Und das war super. Ja, das war gut.
Gibt es Entscheidungen, die du heute hättest anders getroffen?
Also ganz spontan gesagt, nein. Aber wenn ich im Detail nachdenke, dann wahrscheinlich oder eventuell. Aber im Wesentlichen nein.
Was bedeutet für dich Verantwortung auch als Führungspersönlichkeit?
Na gut, das ist etwa eine Mannschaft zu führen, die...
Das Unternehmen meinst
du? Das Unternehmen, ja. Also und die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter,
ja,
zu führen. Wichtig war uns, und das wurde uns auch dann bestätigt im Nachhinein, wichtig war für Klaus und mich, dass wir beide gut harmonierten. Wir hatten keine Job-Descriptions jemals. Für uns,
ja,
sondern sie haben uns gefunden. Wir haben die Stärken des einen und die Stärken des anderen richtig verteilt.
Ja.
Und dadurch gab es keine Reibungsflächen. Und dadurch gab es auch keine Möglichkeiten aus den Mitarbeitern, dass die mal anfangen, Intrigen zu spinnen oder zu sagen, jetzt versuchen wir das mal
den
bei
einen und, ja, den anderen so gegeneinander zu spielen. So ein bisschen das, was du vielleicht zu teilen auch bei Ali das erlebt hast dann.
Ja,
ne? So diese,
ja,
diese
das
Konflikte
innerhalb. Das hat es bei uns nie gegeben.
Ja.
Und das wissen, die Mitarbeiter wussten das.
Sehr
und deswegen haben sie es auch nicht probiert.
Ja.
Ja, also das war eindeutig. Aber außerdem war es so, der Druck, den Job richtig zu machen, wie wir mal richtig im Geschäft waren, der war groß. Du musst dir vorstellen, wir hatten ja also am Schluss 140 Mitarbeiter, aber wie wir 100 Mitarbeiter hatten, da war die Arbeitslast so groß, dass es gar keine Zeit gab, um sich über irgendwelche Spielchen nach Gedanken zu machen. Und zwar deswegen, weil während die Champions League lief, war unsere Mannschaft den Großteil der Zeit aus dem Büro raus. Die waren am Spielort,
ja,
die haben dort vorbereitet. Die waren richtig beschäftigt, extrem. Und wenn die zurückkamen, waren die platt.
Ja.
Dann haben
die
wir,
hatten ja keine Zeit dafür,
nein,
sich über sowas Gedanken, ja, zu machen oder überhaupt so.
So ist es. So ist,
ja,
es. Also das ist ein gutes Rezept. Nicht die Zügel schleifen lassen, sondern schön stramm halten.
Welchen Rat würdest du jungen Menschen mitgeben wollen, die am Anfang ihrer Karriere stehen?
Ja, also da würde ich ganz klar sagen, für mich gilt als erstes, mutig zu sein. Sei mutig, sei zuversichtlich und scheue nicht das Risiko. Aber nicht jedes Risiko, sondern ein abgewegtes. Das ist für jeden anders, aber Mut gehört für mich also ganz eindeutig zu den wichtigsten Ingredienzen.
Jürgen, ein Satz, der dich geprägt hat.
Vielleicht einen Satz möchte ich sagen, der war auch beruflich sehr, sehr entscheidend. Und zwar war ich auf dem Weg nach Frankfurt zu einer Präsentation bei der Firma Opel. Der Verantwortliche, den ich damals gesehen habe, das war Hans-Wilhelm Geb. Das war der PR- und Werbemensch bei Opel. Ein sehr, sehr sympathischer Mann. Und der hatte seinen Verkaufsvorstand, einen Amerikaner, George Spalding, zu diesem Treffen eingeladen, um ihm bekannt zu machen mit unserem Konzept für ein Engagement von Opel für die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko. Und da gab es natürlich also alle möglichen Widerstände innerhalb der Firma Opel. Ein gut begründeter war, wir verkaufen ja gar keine Autos nach Mexiko. Aber das war ein weltweites Undertaking. Ja. Also das haben die nicht realisiert. Und wie ich auf dem Weg war, um da zu präsentieren, da las ich etwas in einem Magazin im Englischen. Und da dachte ich mir spontan, das passt auf diese Präsentation. Denn Opel war damals in ganz schlechtem Zustand und Opel hatte immer schon ein Imageproblem. Da muss etwas ganz Grundsätzliches sich ändern. Und dann habe ich gelesen von einem französischen Geschäftsmann, Schlumberger, der sagte, und das stand da geschrieben, if you want to change an attitude, also wenn man eine Einstellung verändern will bei Menschen, you have to do the unexpected, dann muss man das Unerwartete tun. Und das habe ich gesagt, das passt genau auf die Firma Opel.
Ja.
Und was ist daraus geworden? Die haben sich einmal engagiert bei Mexiko, dann wurden sie Sponsor von Bayern München, der Top-Verein in Deutschland.
Ja.
Da hätte man gedacht, BMW oder Mercedes oder sonst was. Aber Opel engagierte sich da. Also das hat unheimlichen Ruck durch die Firma auch gegeben. Es gab ein Change in Attitude. Und das war vielleicht in einem Satz gesagt, das Beeindruckendste, was ich in dem Zusammenhang geschaffen habe.
Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für ja diesen Blick, Wahnsinnskarriere. Ich bedanke mich viel, vielmals und ja.
Hat mir Freude gemacht und ich wünsche dir weiterhin mit deinen Career-Podcasts ja. viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Danke, Jürgen.
Danke auch.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de. Oder bei Instagram unter Hello Career Club. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.